Hallo Malte, schön, dass du da bist, dank dir. So geht Projekte erfolgreich managen. Lass uns starten mit der ersten Frage. Du sagst, du bist als letztes im DIS-Profil gelb. Warum?
Hallo Markus, sorry, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, ich habe es dir auch unmissverständlich verstellt. Du sagst, du bist im DISC-Modell am wenigsten gelb. Warum? Ja.
Gelb sind ja im DISC-Modell die sehr extrovertierten Persönlichkeiten. Also ich rede gerne und auch vor Menschen. Bin inzwischen keine Probleme mehr mit, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der extrovertiert rausgeht und sagt, wie toll immer alles ist und so weiter. Sondern ich würde sagen, das will ich nicht so sehr.
Okay, cool. Bremen oder New York und warum?
Bremen, weil es meine Heimat ist, weil ich mich hier verbunden fühle. New York finde ich sehr spannend, allerdings auch tatsächlich nur zu einem Besuch, weil es mir einfach zu viel Remi-Demi ist. Und
Cool. Die Stingock GmbH macht, wenn ich es richtig verstanden habe, Projektberatungen im Bereich vor allen Dingen Medizintechnik. Gleiche Frage, Bremen oder New York?
Das ist dann tatsächlich eine spannende Frage. Also wir haben das Headquarters ja hier in Bremen tatsächlich. Wir machen Projektmanagement im Medizintechnikbereich, so wie du sagst, vor allen Dingen unter qualitätsrelevanten Themen oder mit Lean-Management-Methoden, um produzierenden Unternehmen zu helfen. Für mich wäre es schon sehr spannend, auch in die USA zu expandieren, weil es für uns auch ein sehr attraktiver Markt wäre. So stelle ich mir das zumindest vor. Wobei ich dann tatsächlich eine andere Stadt als New York wählen würde. Wahrscheinlich Boston eher oder so etwas.
Okay. Wahlrecht ab 16. Demokratischer Clou und gute Idee oder unreifes Risiko?
Aus meiner Sicht ein unreifes Risiko, weil ich glaube, dass man sich mit 16 Jahren noch nicht vollends eine politische Meinung gebildet hat. Und jetzt gesellschaftspolitisch muss man ja sagen, wir sehen, dass die Jugend eher an die Ränder drückt. Für eine demokratische Grundordnung halte ich das für eher unpassend. Reflektierend auf mein eigenes Leben fand ich es spannend, mit 18 oder 19, ich weiß nicht mehr ganz genau, erstmals wählen zu gehen. Aber klar, ich habe meine politische Meinung seitdem auch geändert. Also ich glaube, dass es nicht so eine gute Idee ist.
Punktlandung, 5 Sekunden, sehr geil. Okay. Bei einem Projekt, was würdest du sagen, ist der zielkritischste Faktor im Regelfall?
Der zielkritischste Faktor ist aus meiner Sicht, das Projekt richtig zu formulieren, sprich mit dem richtigen Projektauftrag. Häufig sieht man, dass Sponsor und Projektleiter, Projektmanager nicht richtig abgestimmt sind. Also weder gibt es eine Klarheit darüber, was ist denn eigentlich das Budget, oder Klarheit darüber, was passiert, wenn man Themen eskalieren muss, noch ist klar, kann man beim Budget zum Beispiel nachlegen oder so etwas. Dann die Einbindung von anderen Ressourcen, die immer notwendig sind. Und wie hat sich der Projektmanager dann gegenüber zum Beispiel dem Vorgesetzten zu verhalten oder dann wieder gegenüber dem Sponsor? Also der Projektauftrag ist essentiell.
Okay. Gibt es in deiner Wohnung einen Gegenstand, der Besuchern sofort zeigen könnte, um wen es sich bei Malte Stöckert handelt?
Ich habe unlängst eine Standuhr aufgebaut, die lange Familientradition hat. Und ich glaube, dass man daran erkennt, dass ich aufgeschlossen für Neues bin, aber auch durchaus auf altbewährtes setze und da eher so einen Langlebigkeits-Nachhaltigkeitsanspruch habe.
Okay. Ihr seid als externe Berater in Projekten, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es etwas, womit du Entscheidungsmöglichkeiten, Entscheidungsfähigkeit und auch Entscheidungslänge in dieser Organisation testest? Gibt es da was, was du gerne mal machst?
Ja. Im Bereich Medizintechnik ist häufig das Thema Kappa-Management so ein Thema oder das Handeln von einzelnen Kappas. Da handelt es sich ja um Qualitätsmaßnahmen, die man dokumentieren muss. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Und daran kann man relativ gut testen, wie die Organisation auf eine große Veränderung wirkt. Und weil meistens mehrere Abteilungen daran beteiligt sind, siehst du schon am Abarbeiten von einer Kappa, wie die Organisation insgesamt wahrscheinlich funktionieren wird, und es gibt auch einen Rückschluss auf die Schnelligkeit von Entscheidungsfindung.
Gibt es einen Geruch aus deiner Kindheit, wenn du den heute wieder riechst, wo du sagst, oh Mann, das kickt so richtig?
Ja, zwei. Meine Oma hat schon häufiger für mich gekocht in meiner Kindheit und meine Oma konnte einen Schweinebraten, den ich so nie wieder gegessen habe. Ich weiß noch heute ganz genau, wie das riechen würde. Ich habe es nie wieder gerochen. Und dann hat sie, wenn wir zum Picknick gegangen sind, Vanillepudding mit einer Himbeersoße gemacht. Und das war auch ein einmaliger Geschmack, weil der kam in so kleinen Reagenzgläsern und super liebevoll vorbereitet. Und ja, dafür bin ich meiner Oma immer noch dankbar.
Die Oma.
Und daneben noch Zimt. Immer wenn ich dann
Zimt?
Zimt, ja. Zimt ist auch für mich. Erinnert mich an meine Kindheit.
Okay. Wir sind in Medizintechnik, das ist ja das, worauf ihr spezialisiert habt. Woran merkst du, dass ein Change Request, also dass eine Veränderungsanforderung, in Wahrheit eher Angst vor einem Commitment oder einer Entscheidung ist?
Change Management ist in Medizintechnik eine relativ diffizile Angelegenheit, weil es tatsächlich nicht wahnsinnig viele Firmen gibt, die das richtig nach Gesetzesvorgaben machen und gleichzeitig daraus einen Benefit für das Business ziehen können. Woran erkenne ich jetzt, dass es eine Weigerung vor Commitment ist? Das erkenne ich daran, dass an der Formulierung des Change Requests, manche Change Requests werden einfach geschrieben, um eine Regularie zu entsprechen, aber wichtig ist immer, dass man den Bezug zur Nutzbarkeit für Patienten oder des Users hat. Das ist für mich extrem wichtig.
Klingeling, cool. Punktlandung, schon wieder. Wir bleiben bei den Projekten und zwar, was würdest du sagen, ist in allen Projekten, die ihr berät oder die auch du auch selber durchführst, egal ob Medizintechnik oder in der Schilderproduktion von irgendwas für die öffentliche Hand, was ist immer das Gleiche? Was passiert immer wieder?
Bei Projektbeginn stellen wir fest, dass der Auftraggeber meistens eine andere Sicht auf die Dinge hat als wir und nach relativ kurzer Zeit einigen wir uns auf einen tatsächlich etwas anderen Scope, weil meistens werden nur die Symptome genommen, um ein Projekt nach extern zu vergeben, ohne genau zu schauen, was ist denn ganz genau die Ursache dahinter, was ist der Root Cause, sagt man im Englischen, dahinter. Danach, wenn es uns gelingt, das gemeinsam vernünftiger oder anders zu formulieren, ist das häufig schon eine erste Änderung, ein Schlüssel für eine neue Tür, weil dann sieht man, okay, die Probleme, und die sind meistens im Zwischenmenschlichen, da muss man ganz ehrlich sein, diese Probleme müssen angegangen werden und nicht auf Symptome Pflaster kleben, sondern ursächlich das Thema beheben.
Danke. Du hast gerade gesagt Scope. Was ist das?
Na gut, das ist der Umfang der Dienstleistung des Projektes, der Umfang von dem, was getan werden soll.
Verstehe. Homeoffice-Recht in Arbeitsverträgen. Ist das New Work? Ist das Blödsinn? Ist das eine coole Idee? Wie stehst du dazu?
Da habe ich eine sehr starke Meinung dazu. Ich bin der Meinung, vor Corona hätten wir sowas nie diskutiert. Ich verstehe nicht, warum wir die Diskussion überhaupt heute auf dem Tisch haben. Ich habe viel mit auch anderen Managern geredet, die versuchen, ihr Personal sozusagen an eine 3-Tage-Woche im Office zurückzugewöhnen und stoßen auf harte Widerstände, was für mich absolut, wenn ich ehrlich bin, nicht nachvollziehbar ist. In meiner Branche jetzt ganz speziell hat sich meine Wahrnehmung da geändert. Ich war vor Corona da überhaupt gar kein Fan von Homeoffice. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, dass eine Kombination gut wäre, aber eine Verankerung im Arbeitsvertrag aus meiner Sicht auf keinen Fall.
Was hättest du gerne 15 Jahre früher gewusst?
Auf die aktuelle Situation bezogen hätte ich gerne 15 Jahre früher gewusst, wie schnell der Wandel, den wir durchleben, tatsächlich geht. Auch wenn es immer Warnungen gab, dass es immer schneller geht, richtig vorbereitet sind wir aus meiner Sicht darin nicht. Es ist jetzt auch egal, ob das künstliche Intelligenz ist, es ist egal, ob das die Umwälzungen im Automobilbau sind, es ist auch egal, ob globale Mächte einfach ein anderes Vorgehen haben als früher. Vorbereiten kann man sich darauf nicht, aber mich hätte schon früher interessiert, wie rapide das und in unserem eigenen Land auch, sagen wir mal, abwärts geht.
Warum sollten Unternehmen überhaupt externe Projektmanagementberater, seid ihr, bist du Projektmanagementberater, sind zwei Fragen vielleicht in einem, beauftragen? Wo ergibt das Sinn und warum?
Also es ergibt Sinn aus einem ganz offensichtlichen Grund, externe haben häufig einen eben externen Blick auf die Dinge. Das heißt, sie sind unvoreingenommen und sofern sie den Job gut machen, da muss man natürlich jetzt wirklich unterscheiden, was bedeutet das, unvoreingenommen urteilen können und auch natürlich eine Branchenerfahrung meistens mitbringen, weil sie, so sehe ich das zumindest, langjährige Erfahrung haben müssen. Das wäre für mich ein Grundkriterium. Und dann, wie gesagt, unvoreingenommen auch Personal beurteilen können. Wie funktioniert der Manager auf dieser Position? Was müsste der vielleicht noch dazu nehmen? Ist er überhaupt geeignet, den Job auszufüllen? Und da gibt's intern häufig Reibereien zwischen HR, dem Boss, dem Manager selber und auch dem Team. Und das kann ein Externer tatsächlich einfacher, damit kann ein Externer einfacher umgehen, weil er nicht in einer Hierarchie steht. Und deswegen ist es einfacher, auch gewisse unangenehme Dinge durchzudrücken.
Du merkst, wie ich geschmunzelt habe. Wir waren über 50 Sekunden, scheiß drauf. Wir sind in der MidTech. Wie baust du das? Wie balancierst du das? Wie machst du das? Und ich glaube, das ist ein häufiger Case, wenn der Vertrieb sagt, kein Problem, die rufen das. Und die Entwicklung oder die Qualitätsmanagement sagt, und wirft sich ängstliche Blicke zu.
Wie man das managt.
Ja, wie machst du das?
Erstmal muss man natürlich die Expectations, also die Sachen vom Sales wirklich offen aufnehmen und sagen, das ist eine hervorragende Idee. Wenn eure Kunden das in den Kliniken sagen, dann ist das schon relevant. Aber ich muss eben auch dazu sagen, lieber Vertriebler, so eine Entwicklung kostet enorm viel Zeit. Das heißt, ihr braucht wirklich die Geduld, bis das durch R&D entwickelt wird. Das haben die Vertriebler meistens nicht so, versuchen dann von außen auf die Entwicklung rauf zu pushen und dann kommt noch die Qualität dahinter, die der Entwicklung natürlich auch irgendwie so ein kleines bisschen auf die Finger gucken muss, ohne dass ich jetzt sagen will, Qualität sollen Polizeikontrolleure sein, aber dennoch, da ist Geduld und wirklich auch Kommunikation gefragt.
Okay, geil. KPIs sind wichtig. Welche KPI hältst du für komplett überflüssig?
Gute Frage. KPIs sind definitiv wichtig. Welche halte ich für überflüssig? Ich glaube, Dinge, die automatisch funktionieren, müssen nicht per KPI getrackt werden. Ich denke an, keine Ahnung. Mir fällt nichts an, ehrlich. Also da bin ich blank. Weiß ich nicht.
Okay. Ja. Woltemade, der SV Werder Bremen und wie es weitergegangen ist. Was ist da los bei euch?
Wollte Bremen verlassen. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Meine persönliche Meinung ist, sein Talent wurde nicht so anerkannt, wie es offensichtlich jetzt sich durchgesetzt hat. Und ich glaube, man hätte schon ein kleines bisschen mehr Unternehmen können, um ihn irgendwie zu halten, beziehungsweise ihm einen Vertrag zu geben, dann würden wir natürlich finanziell jetzt besser, oder würde der Verein finanziell besser dastehen. Er wäre trotzdem gegangen, davon bin ich überzeugt.
Okay. Ja, Leute, das war Fußball. Medizintechnik? Da draußen rufen mir alle zu, kauf Aktien da in dem Bereich. Ist das eine gute Idee?
Muss man tatsächlich gucken, muss man tatsächlich auch die aktiennotierten großen Unternehmen angucken. Es gibt welche, die tatsächlich gut funktionieren, es gibt welche, die rumdümpeln, es gibt welche, die nicht so gut funktionieren. Also die würde ich mir wirklich alles angucken. Es gibt aber Leute, es gibt Unternehmen, die sind innovativ extrem gut unterwegs, ja. Ich meine, gut, US-notierte Unternehmen ist klar, die gucken immer aufs Quartalsende, das heißt, da setzen Aktionäre sicherlich auch auf Ausschüttung. Kann man sehen, dass die Aktien danach immer so ein kleines bisschen droppen. Insgesamt definitiv Alterung der Gesellschaft. Wir werden langlebiger und damit auch gibt es immer weiter neue Anforderungen. Also ein Megatrend ist das auf jeden Fall. Ja.
Okay. Hast du eine Bucketlist, Dinge, die du unbedingt noch tun musst, bevor du stirbst? Wenn ja, was steht da drauf?
Ich möchte noch Hawaii bereisen, Neuseeland und am liebsten auch Südamerika. Genau, das steht da drauf. Fallschirmsprung habe ich neulich gemacht. Ich wollte auch noch mal einen Pilotenschein machen, aber da weiß ich nicht genau, wie ich da entsprechend Zeit für aufbringen werde. Aber das wären so die Dinge, die in meiner Bucketlist liegen.
Wir waren eben bei deinem Zuhause. An welcher Kleinigkeit in deinem Zuhause merkst du, wow, sweet home?
An meinem Kamin. Ich habe einen Kamin, der sozusagen zwischen Flur und meinem Wohnzimmer liegt. Also man kann da so durchgucken.
Ja.
Und wenn ich die Tür aufmache und der Kamin ist an, home sweet home. Im Herbst, Winter.
Sehr, sehr geil. Woran merkt dein Projektsponsor, dass derjenige, der bezahlt, stimmt das?
Ja.
Dass das Projekt auf einem guten Weg ist?
Das ist bei uns relativ einfach. Wir machen letztlich wöchentliche Reports. Wir haben vorher abgestimmt mit dem Sponsor, was sind die Meilensteine, was sind sozusagen die Tollgates, durch die man gehen muss. Und wir geben Woche für Woche ab, wo stehen wir gerade. Wir sprechen auch ab, wenn irgendwas eskaliert werden muss, beziehungsweise wenn zeitlich irgendwas aus dem Ruder läuft oder ressourcenmäßig aus dem Ruder läuft. Das kommt sehr gut an und da seht ihr eigentlich, wie gesagt, wöchentlich, ob das Projekt auf dem richtigen Pfad ist oder nicht.
Wann hast du zuletzt gedacht, und ich nehme mal ein bisschen Tempo raus, wann hast du zuletzt gedacht, jetzt verstehe ich meine Eltern etwas besser?
Gute Frage. Gestern habe ich darüber nachgedacht. Also mein Vater ist früh verstorben und erst als Aussiedlerkind sozusagen nach Rothenburg an der Wümme gekommen, hier nicht so ganz entfernt. Und zufälligerweise hat einer von meinen Mitarbeitern gestern gesagt, er würde nach Rothenburg fahren. Oder musste ich sofort wieder an die Zeit denken, als ich meine Großmutter besucht habe, die dort wohnte. Mein Vater hat das Haus als 16- bis 20-Jähriger dort aufgebaut. Weil ich gesagt, ja, das verstehe ich. Er wollte unbedingt für seine Mutter ein sicheres Zuhause schaffen. Und das ist ihm, glaube ich, ganz wichtig gewesen. Ja, das habe ich erkannt.
Wir sind wieder im Projektbereich, im Projektbusiness. Geld, also Budget, Qualität, Time. Was ist der wichtigste Faktor da drin?
Qualität aus meiner Sicht. Qualität bezogen auf die Zielerreichung beziehungsweise letzten Endes geht es auch um Kommunikation hier wieder. Qualität ist deswegen ausschlaggebend, weil ich kann natürlich irgendwas dahin sagen, wie der Status jetzt gerade ist. Und manchmal hat auch der Sponsor beziehungsweise andere Projektbeteiligte nicht wirklich die Zeit oder die Lust, drauf zu gucken, ob das wirklich stimmt. Also hier muss man wirklich ehrlich spielen. Und Ehrlichkeit ist für mich ein Ausdruck von qualitativ hochwertiger Arbeit. Zeit, ja, das kann halt drücken, hatten wir vorhin mit dem Vertrieb auch. Aber da bin ich auch der Meinung, muss so ehrlich sein und sagen, ja, wir haben das falsch eingeschätzt. Wir haben auf dem Weg neue Risiken erkannt. Die müssen wir mit handeln. Deswegen wird sich das Projekt jetzt leider ein Stück weit verzögern. Deswegen komme ich auf das Thema Qualität.
Okay. Woran würdest du merken, dass ein Freund, eine Freundin loyal dir gegenüber ist?
Oh. Ich würde merken, wenn jemand illoyal gegenüber mir ist, weil er hinter meinem Rücken redet. Diese Probleme oder dieses Gefühl habe ich aber schon seit bestimmt einem Jahrzehnt nicht mehr.
Ja. Woran merkst du in Projekten bei deinen Kunden, dass da dass Menschen nicht loyal sind?
Ja, das hatten wir eben beim Thema Qualität der Kommunikation beziehungsweise auch Qualität der Darstellung des aktuellen Statuses in solch einem Projekt oder wo auch immer bezogen. Wir haben schon Projekte erlebt, wo wir mit anderen Consultants zusammengearbeitet haben, wo versucht wurde, den Status, sagen wir mal, auf einer Ampelfarbe grüner darzustellen, als er in Wirklichkeit war. Und das führt natürlich letzten Endes, wenn es rauskommt, zu einem Desaster, weil derjenige, der es beauftragt, sich ein Stück weit betrogen fühlt. Zu Recht. Und das sehe ich ein Stück weit als unprofessionell an. Auch wenn die Situation sehr unangenehm sein kann, etwas Schlechtes zu berichten, haben wir uns dazu verpflichtet, das auf jeden Fall zu tun, weil es Qualität, Transparenz erzeugt.
Okay. Gibt es eine Frage, die du mir stellen möchtest?
Also mich interessiert, warum du dich für dieses Format entschieden hast.
Weil ich dieses weichgespülte, wir haben vorher schon alle Ideen, was wir für Fragen wann, wie, warum und wie oft beantworten und das dann auch noch 7-mal geschnitten und bitte nimm die Antwort raus, weil die es mir peinlich abfuckt und dieses Format so noch nicht gibt. Und weil ich in 30 Minuten gerne mehr als 30 Antworten hätte.
Okay.
Stell dir vor, du hast ein Post-it mit einem Stift und es ist ein großes Post-it und du weißt, dass du gleich in Ohnmacht fallen wirst und danach dein gesamtes Leben vergessen wirst. Das Einzige, was dir bleibt, wenn du aufwachst, du kannst auf das Post-it gucken. Was steht auf dem Post-it?
Das Post-it liegt tatsächlich hier auf meinem Tisch, weil ich den Spruch neulich gesehen habe. Und das heißt, if you think quality is expensive, try non-quality. Also zu Deutsch, wenn du denkst, Qualität ist teuer, dann versuch's mal ohne Qualität.
Wir sind im Projektbereich. Welche Deadline würdest du niemals, selbst wenn das Budget verdoppelt wird, killen?
Also es gibt Deadlines, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden, zum Beispiel zur Registrierung von Produkten unter EU-MDR-Gesetzgebung. Da würde ich auf keinen Fall den Zeitstrahl reißen, sondern alle auffordern, vorher sich mehr anzustrengen und auch eventuell mehr Geld reinzustecken. Weil das ist natürlich essentiell für eine Firma, die etwas herstellt. Wenn sie diese Zertifizierung, die Zulassung nicht bekommt, kann sie auf dem europäischen Markt nicht mehr verkaufen. Das sind für mich wirklich harte Deadlines. Die muss man halten.
Stell dir vor, es gäbe nach außen sichtbare Zeichen für Gehaltsstufen in Unternehmen. Wäre das eine gute Idee, dass man sieht, in welcher Gehaltsstufe die Leute sind?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das erzeugt unnötig Neid. Und ich meine, wir leben ja leider in einer Gesellschaft, aus meiner Wahrnehmung, die Neid durch Neid geprägt ist und sich große Gruppen leider immer als Opfer sehen, anstelle sich darauf zu konzentrieren, was ist dann eigentlich schön in meinem Leben. Und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, ob der CEO 250 oder 350.000 Euro verdient und jemand anders nur 40.000 Euro, solange man ein glückliches Leben hat oder sich anstrengt, die eigene Situation zu verbessern, ist alles andere für mich irrelevant. Also nein, ich halte das für keine gute Idee.
Kommen wir zur allerwichtigsten Frage. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel, könntest du noch eine Sache essen dein ganzes Leben. Was würdest du nehmen?
Boah, eine Sache, die ich mein ganzes Leben lang weiter essen würde? Das ist schwer. Boah, ich glaube, ich würde es mit einem Steak probieren.
Geil, okay. Du hast ganz viel von Qualität gesprochen. Das ist gerade in der Branche und bei Projekten unfassbar wichtig. Was ist für dich die Definition von Qualität? Gibt es da eine Möglichkeit, wie du das tatsächlich definieren auf den Punkt bringen könntest?
Nein, also auf einen Punkt kann ich es nicht bringen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Sprüchen und den allerbesten, der mir dazu einfällt, Qualität entsteht da, wo keiner hinschaut. Sondern heißen, jeder kann davon reden, dass es ganz besonders ist, Qualität zu erzeugen und auch durch das eigene Handeln dazu beizutragen. Aber in der Situation, wenn keiner hinguckt und du machst das Richtige dennoch, da entsteht Qualität. Und jetzt reden wir mal über zum Beispiel öffentliche Toiletten oder sowas. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist ein Bild.
Okay. Auch bei euch in der Branche muss man Vertrieb machen, man muss Sachen verkaufen. Woran merkst du schon im Vertriebsprozess, dass ein Kunde nicht zu dir, zu euch passt?
Oh, da habe ich eine ganz geile Geschichte. Die habe ich mich erst neulich mit meinem Partner unterhalten. Wir sollten eine Gap-Analyse, also eine Aufnahme von möglichen Fehlern machen, haben unter zwei Tage herumgewurschtelt, 20, 25 Fehlern oder 20, 25 Sachen gefunden, die man definitiv verbessern sollte und teilweise auch hätte müssen. Und zu allem war der Ansprechpartner, sind wir schon dran, machen wir schon, haben wir schon einen Plan, da haben wir schon jemanden drauf und so weiter. Ist schlicht gelogen, weiß ich genau. Und das wird dann auch niemals was werden. Also man muss die Ehrlichkeit auch haben, sagen zu können, ja, wir haben hier ein Problem, das müssen wir lösen. Und gut, dass sie uns darauf hinweisen, ja, lassen wir uns das machen. Oder wir machen es intern, ist ja auch in Ordnung. Aber da merke ich, also Leute, die immer nur dumm schwätzen, sag ich mal, da merke ich, okay, das wird nichts werden.
Okay. In der Stimme ziehe ich jetzt meinen Joker. Wir verdreifachen die Zeit. Und zwar sind wir im Projektmanagement. Die Folge heißt, so geht Projekte erfolgreich managen. Wenn du Unternehmern, ganz egal, ob jetzt Medizintechnik oder nicht, die ein Projekt bauen wollen, die ein Projekt durchführen möchten in ihrem Unternehmen, wie würdest du oder was schlägst du dem vor? Welche Schritte, was gilt es zu überlegen? Was ist zu tun, damit ein Projekt wirklich erfolgreich auch laufen kann? Einfach mal so die ersten drei, die ersten fünf Do's, Don'ts. Was würdest du den Leuten da draußen empfehlen?
Also ganz wichtig ist, erstmal zu überlegen, welche Kosten habe ich, die ich unbedingt berücksichtigen muss auf dem Projekt. Und da natürlich zu überlegen, welchen Ertrag habe ich eigentlich von dem Projekt. Und ich beziehe das jetzt gar nicht unbedingt nur auf Qualitätsthemen oder auf Sicherheit für Patienten, sondern auch auf Kosten. Ja, ist es möglich, aus dem Projekt Kosten zu sparen, die dann direkt auf die Marge gehen? Ja, ne? Ist ja klar, wenn ich Kosten spare, kann ich meine Marge erhöhen. Und wenn ich beide Faktoren habe, wirklich einen Business Case davon zu machen und zu sagen, okay, wir müssen zwar, sagen wir mal, 800.000 Euro einsetzen, aber der Ertrag wird 1,2 Millionen pro Jahr sein. Das heißt, ich werde auch in den kommenden Jahren noch davon profitieren, wenn ich einmal den Aufwand gebracht habe und dann den Projektauftrag zu schreiben. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Sachen und das dauert eine Zeit. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, aber es ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, im Vorfeld erstmal zu sehen, was bringt es für mich Ertrag? Wen brauche ich dazu? Was werden die Kosten sein und was kommt hinten raus? Und das machen die wenigsten. Die denken einfach meistens, ich habe jetzt ein Problem, das möchte ich jetzt lösen. Kann mir dabei jemand helfen? Okay, intern kann ich es nicht, dann gucke ich nach Hause. Okay, cool, dann frage ich immer, wissen wir denn eigentlich, wen wir dazu brauchen? Ja, wir müssen mal mit dem und dem reden. Wissen wir denn eigentlich, was uns das bringen soll? Ja schon, das und das und das. Haben wir es mal formuliert? Nee.
Wow, schneller als gedacht. Komme ich zur nächsten Frage. Es gibt Bestrebungen, dass Bewerbungen in Zukunft anonym, also dass die Daten, die persönlichen Daten gar nicht mehr vorkommen. Wie das beim Lebenslauf funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Aber lass uns mal auf die Metaebene gehen. Würdest du sagen, das erhöht die Chancengleichheit oder hältst du das für kompletten Blödsinn?
Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe davon auch noch nicht gehört. Ob das die Chancengleichheit erhöht, ist möglich, wobei die Bewerbung an sich wird ja nicht über eine Einstellung entscheiden. Ich glaube, dass das persönliche Gespräch, persönlicher Eindruck sehr, sehr wichtig ist. Und ich würde sagen, ich entscheide und auch andere Entscheider entscheiden darauf, wie diese persönliche Auseinandersetzung, das persönliche Gespräch ist, ob man zueinander passt, ob die Chemie überhaupt funktioniert. Also der kann ja noch so viel oder die kann ja noch so viel Expertise mitbringen. Wenn die Chemie nicht stimmt, braucht man nicht miteinander arbeiten.
Okay.
Ja. Also ich glaube nicht, dass das was bringt, aber okay.
Wenn dein Unternehmen morgen kollabieren würde, auf welche Fähigkeit könntest du sofort wieder zurückgreifen, um neu zu starten?
Auf die Fähigkeit, Teams zu führen und die auch ganz klar durch schwierige Situationen zu führen. Also ich habe mehrere Krisenprojekte, Krisenjobs gemacht und da fühle ich mich einfach wirklich mit Einwassern gewaschen und bin da auch teilweise verbrannt worden und glaube, dass ich gehe davon aus, hier relativ gute Chancen, ziemlich schnell auch einen Job zu kriegen als leitender Angestellter irgendwo.
Was ist dieses Cost of Poor Quality in Projekten?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Cost of Poor Quality bedeutet, wie viel Geld gebe ich eigentlich aus für Qualität, die nicht funktioniert? Ja, also ich bringe das immer am Beispiel von, das kann alles Mögliche sein. Das können interne Prozesse sein, das kann eine Kundenreklamation sein, das kann dann die Untersuchung eines Qualitätsvorfalls sein und da kann man relativ einfach für pauschale Zahlen für angeben, zum Beispiel eine Kundenbeschwerde kostet in der Medizintechnik, sagt man roundabout 5.000 Euro, ja? Eine Kundenbeschwerde. Wenn man jetzt eine Qualitätsuntersuchung machen muss, in Form einer Kappa, kostet das zwischen 10.000 und 50.000 Euro, kommt drauf an, was es ist, muss man gar Produkte aus dem Feld zurückrufen, weil sie nicht bestimmten Normen entsprechen oder weil sie eine eventuelle Schädigung eines Patienten als Risiko tragen, ja, dann sind wir natürlich ganz locker im Millionen- oder zehnfachen Millionenbereich. Das alles ist Cost of Poor Quality. Dagegen wird auch meistens Cost of Good Quality gerechnet. Das heißt, das sind die Kosten, die ich verprüfe.
Danke. Letzte Frage. Was möchtest du, dass dein Kind in 50 Jahren sagt, wenn sie anfängt mit mein Papa?
Ich würde mir wünschen, dass meine Tochter sagt, mein Papa hat alles gegeben, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Jetzt habe ich noch eine Minute, um den Abspann zu machen. Lieber Malte, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine offenen, für deine vielen Antworten. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn es dir beim Zugucken Spaß gemacht hat, du findest alles über den Malte, die Stingorg GmbH, was er so tut, in den Shownotes unten drunter. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Wenn du wissen möchtest, wenn du irgendwas haben willst, schreib es in die Kommentare, abonnier den Kanal, komm nächste Woche wieder. Malte, deine 45 Sekunden laufen und danach sind wir hier alle raus. Los, wenn du noch was hast.
Ja, Markus, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. War wirklich interessant. Ich fand es auch cool, dieses Format, nicht vorbereitet zu sein auf die Fragen, weil dann wären, glaube ich, die Antworten anders gewesen. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und herzlichen Dank dafür.